Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und ich habe zwei Gäste dabei. Und zwar als erstes den Johannes. Guten Morgen.
Moin, moin.
Und als zweiten Gast, den Stargast, möchte ich geradezu sagen. Endlich ist er mal wieder dabei. Der Star aus Monkeys on a Plane oder der mit dem Affen tanzt. Wer kennt sie nicht? Der Herr Kaschke.
Guten Morgen. Ja, willkommen.
Bin ich aber leicht beleidigt, dass er hier als großer Stargast.
Ich glaube, das war auch nur deswegen, weil er dich als erstes vorgestellt hat und deswegen wollte er mir dann halt auch noch einen mitgeben. Weißt du, er hat gemerkt, ja,
so war das
Johannes, den habe ich jetzt als erstes. Der Höflichkeit setzen wir beim Kaschke einen drauf. Und zwar so, dass es jeder merkt, dass es nicht ernst gemeint ist. Also so gut war das nicht.
Es war todernst. Ja, ja. Johannes, du bist der Stargast der heutigen Sendung, deswegen darfst du das Thema anmoderieren.
Ah, oh, wie schön von dir. Wir reden heute über den Battlefield 1 Multiplayer. Über den Singleplayer habt ihr, glaube ich, schon mal geschnackt, oder? Hier.
Das ist richtig, und zwar in Folge 1736, also ist gar nicht so lange her. Da haben wir den Singleplayer besprochen, haben da, um vielleicht ein ganz kurzes Fazit noch zu geben, wenig Gutes dran gelassen. Ich habe aber in dem Cast schon angedeutet, dass für mich Battlefield eigentlich schon immer auch eher ein Multiplayer-Spiel war und ich deswegen jetzt auch gar nicht so massiv irgendwie diesem schlechten, meiner Meinung nach, Singleplayer hinterherweine, weil das Kernstück für mich, wie gesagt, der Mehrspielermodus ist und über den wollen wir jetzt heute en Detail reden und so viel können wir jetzt, Spoiler schon vorwegnehmen. Ich glaube, der wird auch bei euch in der Analyse deutlich besser wegkommen als diese 5 War-Stories, diese merkwürdigen. Johannes, magst du uns mal kurz einfach so auf den Stand bringen, was bekommt man denn da diesmal an Spielmodi, wenn man Battlefield 1 im Multiplayer spielt?
Oh, das ist jetzt gleich die große Wissensfrage vorab. Wie viel weiß denn man wirklich über das Spiel? Nein, man bekommt, lass mich lügen, 6 Spielmodi. Natürlich ist Conquest dabei, man bekommt Rush, Team Deathmatch, Domination, War Pigeons, das ist ein neuer Modus, und den Operations-Modus, der meiner Meinung nach das absolute Highlight des neuen Battlefield ist.
Würde ich auch auf jeden Fall zustimmen, oder Herr Kaschke, dieses Operations-Ding, ich wusste am Anfang gar nicht so genau, was das ist, vielleicht erklärst du mal, was es ist.
Operations ist im Prinzip so eine Art Mischung aus Eroberung und Rush, wo man quasi Abschnitt für Abschnitt halt quasi sich den Raum erkämpfen bzw. verteidigen muss. Und dann halt Basen halten muss, die der Verteidiger dann halt verteidigt. Und so halt ständig vorrückt und dann halt so quasi den noch größeren Kampfmodus gegenüber dem jetzigen Eroberermodus hat. Der aber halt dann halt so in Abschnitten läuft. So, das wäre ganz grob gesagt.
Und Johannes, eine der wichtigen Sachen, EA hat es sogar als ja so Mini-Multiplayer-Kampagne bezeichnet, weil man bekommt immer sogar so kleine Einführungsvideos. Ist das tatsächlich, also würdest du das durchgehen lassen, das Marketing-Sprech, dass das eine Mini-Multiplayer-Kampagne ist, oder?
Naja, von der richtigen Kampagne zu sprechen, weiß ich nicht. Aber ich finde, tatsächlich sorgen diese Intro-Sequenzen für eine gute Portion Atmosphäre. Die läuten schon ein bisschen den Kampf ein. Es wird auch historisch durchaus eingeordnet, diese Schlachten, die Operationen, die an reale Schlachten oder Operationen durchaus angelehnt sind. Und wo man dann eben mehrere Karten hintereinander in einem zusammengehörigen Spiel spielt und so den Eindruck bekommt, tatsächlich irgendwie so eine Kriegsoperation durchzuführen. Mit immer den gleichen Leuten und den gleichbleibenden Teams, wie gesagt, und immer so eine schöne Einführung und einen Abschluss. Das finde ich schon sehr, sehr cool und das, wie gesagt, trägt meiner Meinung nach sehr zur Atmosphäre dabei.
Ja, der ist auch wirklich sehr schön gehalten. Also ich erkenne teilweise schon an den ersten beiden Tönen von der Titelmelodie die Map, die gleich kommt. So diese Choralgesänge von Monte Grappa und sowas. Das ist schon alles sehr geil gemacht. Auch, wie gesagt, die so Erklärungen oder stimmungsvollen Animationen ganz am Anfang, die kleinen Minifilmchen. Natürlich hat man die irgendwie beim 10. Mal, wünscht man sich, dass die skippbar sind, aber ich glaube, das ist alles nur verdeckte Animationen für Ladezeiten, die sich aber echt durchaus lohnen.
Ja, ist es. Ich würde sogar so weit gehen. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn die Ladephase auch nur so lang dauert wie die Videosequenz. Aber man muss ja dann am Ende dann trotzdem noch mal 30 Sekunden auf den schwarzen Bildschirm starren. Aber
Nee. Also ich kann es nicht. Ich weiß nicht, was ihr für Rechner habt, aber ich kann relativ zügig über die Videosequenzen durch drüber skippen.
Ja, du mit deinem High-End-Rechner, aber wir Konsolengepöbel müssen da natürlich immer ein bisschen warten.
Ja, da gibt's die Geschichte. Konsole, also die Xbox S lädt tatsächlich schneller als die normale Xbox One.
Aber ist das nicht eher eine Sache des Servers? Also liegt das nicht eigentlich an dem Server, wie schnell der dann die Partie hochlädt und die Leute alle da reinwirft? Ist das wirklich was, was lokal Probleme bereiten würde?
Ich weiß nicht, was da wo geladen wird und was genau den Großteil der Ladezeit jetzt ausmacht. Ich habe das Gefühl, dass die Ladezeiten insgesamt beim Spiel relativ zügig sind und dass tatsächlich der Großteil der Ladezeit davon in Anspruch genommen wird, dass der Server erstmal was bereitstellen muss. Allerdings, wenn du das erste Mal so eine Operation startest, dann ist der Server eigentlich mehr oder weniger da und dann ist es deine eigene Ladezeit. Also bei mir geht das, wie gesagt, sehr, sehr zügig. Also es kommt diese Zwischensequenz und die ersten paar Szenen und dann kann ich normalerweise auf Skip drücken und dann geht's
weiter.
Also
die zweite Szene kann man schon skippen. Da steht auch extra drunter. Also es gibt einen Moment, ab dem kann man tatsächlich skippen. Und das ist auch okay. Aber
na gut, aber das sind ja dann technische Details.
Ja, ja. Wenn man jetzt die ganze Vorgeschichte skippbar machen würde, da wären andere tatsächlich irgendwie schon eine halbe Minute eher irgendwie da und hätten C schon eingenommen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, zu diesen Operationen, ich finde die tatsächlich sehr cool. Ich finde, das einzige Manko ist so ein bisschen, man muss sich sehr lange Zeit nehmen. Also man kann da schon mal, wenn man eine lange Operation spielt, bestimmt 1,5 Stunden, so würde ich jetzt schätzen.
Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an.
Welche Map man
es ist ja so, dass die Angreifer quasi 3 Leben haben, also 3x 150 Tickets, um über 2 bis 3 Maps komplett rüber zu marschieren und sämtliche Sektoren einzunehmen. Mhm. Und je nachdem, wie der Kampf verläuft, ob die Angreifer schnell durchkommen, ob sie sich festbeißen, kann das mal länger oder kürzer dauern. Und ja, aber ist es tatsächlich drin, dass es so 1,5 Stunden kann so eine Operation durchaus mal dauern, wenn es ein bisschen, also ungünstig läuft, kommt drauf an. Das sind dann natürlich auch spannende Matches, das macht dann auch Spaß. Das war auch im Vorhinein meine größte Befürchtung, dass die Leute sich gar nicht diese Zeit nehmen, diese Operations wirklich durchzuspielen, weil ich finde, die entwickeln auch ihren besonderen Reiz dadurch, dass die Teams eben gleich bleiben, dass du die gleichen Leute hast, dass du merkst, okay, jetzt hauen sie sich nochmal voll rein oder jetzt sind sie irgendwie gerade frustriert, die Moral bricht so ein bisschen. Mhm. Das macht für mich einen besonderen Faktor dieser Operations aus und deswegen hatte ich vorher die Befürchtung, wenn die Leute zwischendurch abspringen, wird's bestimmt scheiße. Ist aber in meiner Erfahrung überhaupt nicht so. Die Leute nehmen sich wirklich diese Zeit und spielen wirklich von Anfang bis Ende durch. Klar, am Ende gibt's dann auch Bonuspunkte, wenn man das Ganze komplett durchhält. Das lohnt sich dann auch, aber ich find's toll, dass die Leute das so mitmachen.
Ja, also ich habe auch gestern schon so vereinzelt in Videos halt gehört, dass so auf der PC-Player-Base irgendwie Operations so wie ich da gehört habe, nicht so gut angenommen wird oder da schon irgendwie so ein bisschen einbricht, was ich aber halt auch echt nicht verstehe, weil ich finde gerade so diese langen Karten ermöglichen einem irgendwie noch so ein besseres Spiel, als wenn man mal eben so kurz reinhüpft und so. Also dieses Teamplay entwickelt sich darüber auch sehr, muss man sagen, bei diesen Operations-Modus. Also ich spiele die eigentlich sehr, sehr gerne, weil die halt auch irgendwie einen längeren Kampf ermöglichen. Es ist einfach nicht nur 5 bis 10 Minuten irgendwie intensives Geballere, sondern du musst dir halt echt was überlegen, wenn du dann halt merkst, so, boah, wir kommen da echt nicht weiter, wir müssen jetzt tatsächlich irgendwie den Rest der Mannschaft dazu kriegen, mit uns zu machen oder so.
Also was ich toll finde, ist, dass auch über diese ganze Dauer dieser Operation die Spannung auf einem Niveau gehalten wird. Die Spannung ist immer extrem hoch, weil jedes Leben oder jeder Respawn für die Angreifer wirklich zählt.
Ja.
Es gibt eigentlich kaum so Down-Phasen, wo du denkst, jetzt ist das Ding eh durch, sondern du musst wirklich versuchen, aus deinen Tickets das meiste rauszuholen. Hast ständig diesen Druck, die Angreifer haben auch einen schweren Job und dadurch bleibt die Anspannung die ganze Zeit weit oben und die Verteidiger versuchen das natürlich zu verhindern und die möglichst viele Tickets zu kosten, bei jedem Sektor möglichst noch dieses eine Leben noch rauszuholen oder so. Ja, macht Spaß.
Ja, ich finde die auch mega spannend. Also ich wollte das jetzt mit der Zeit, vielleicht habe ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückt, gar nicht so negativ darstellen, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie in einem Rainbow Six sage, ja gut, eine Runde dauert irgendwie 2 Minuten, ist die Sache gegessen. Oder ob ich halt sage, ja, das kann jetzt 1,5 Stunden dauern, wenn wir jetzt nochmal eine Operations anfangen. Und das ist halt gerade so, wenn man sagt, so, jetzt geht's mal auf die Mitternacht zu und will ich jetzt die nächste Operation noch mitspielen oder verabschiede ich mich mal langsam aus dem Squad so ungefähr. Ne? Das kann dann schon halt eher tendenziell entscheidend sein. Klar, aber wenn man da irgendwie mit ein paar Leuten zusammen ist und dann auch den ganzen Abend Zeit hat und dann wirklich mal so eine Operation komplett durchgespielt hat, dann ist das auch einfach irgendwie cool. Und dann hat man auch genau diese Battlefield-Moments, dass man dann halt am Ende redet und sagt, oh, weißt du, wie man dann am Ende, als wir noch 10 Leben hatten, zu zweit da hinten noch dann irgendwie C gehalten haben und dann hast du den einen noch erwischt und konntest mich noch wieder aufrichten als Sunny und dann haben wir es doch noch geschafft. Und also das ist, sind dann genau diese Momente, in denen, jetzt wird's pathetisch, aber halt so eine Band in Brothers, Brothers in Arms Atmosphäre herrscht, ne? So Band of Brothers mäßig so. Und das funktioniert da halt einfach super gut. Und ich finde auch tatsächlich, dass diese, wie heißen die, diese Riesenviecher, Behemoth, ne? Genau.
Ja.
Da gibt's dann irgendwie einen Zeppelin, einen Zug oder ein Schiff und so, dass die auch irgendwie nochmal, selbst wenn man sich festgefahren hat und einfach sagt, ja, wir kommen jetzt einfach in dieser Runde hier nicht mehr über die zweite Schlachtfeldlinie raus, da haben wir uns total festgefranst und kommen da nicht durch. Und dann kriegst du bei der nächsten Runde wieder so ein Schlachtschiff zum Beispiel, so ein Zeppelin. Und auf einmal schaffst du dann halt doch den Durchbruch. Und ich glaube, Johannes, das ist auch das, was dafür sorgt, dass die Spannung halt hoch bleibt, weil man sich dann irgendwie nie so festfrisst.
Genau, das ist mir bisher auch ganz selten passiert. Also wir hatten gestern tatsächlich eine Runde, da haben wir die als Verteidiger, die Angreifer tatsächlich auf St. Quentin Scar, ich glaube, für 2 Leben in der ersten, im ersten Sektor festgesetzt. Die haben es einmal nicht geschafft. Und einmal war es noch auf Monte Grappa, da war ich auf der dummen Seite. Da gibt es nämlich tatsächlich ein paar Stellen, wo die Verteidiger sich sehr, sehr, sehr festzecken können in so Bunkern drin. Da kommt man kaum ran. Das ist sehr, sehr mies teilweise. Aber darüber können wir später noch reden.
Ich habe gestern den ganzen Abend im Bunker gesessen.
Genau, und du bist so einer, ich wusste es doch.
Ja, ich habe, das ist so eine Taktik, die kann ich jetzt verraten. Das nennt sich Idiotenraum. du nistest dich quasi mit deinem Squad auf irgendeinem Raum mitten auf der Map ein und beschießt halt von dort aus Leute. Wenn es gut läuft, geht denen das irgendwann auf den Sack und die wollen unbedingt in diesen Raum rein. Und dann geht es eigentlich nur noch um diesen Raum und der Rest von deinem Team kann sich dann halt um das normale Kampfgeschehen kümmern. Aber du lenkst einfach halt mal 10 Leute einfach komplett ab.
Ja, eine schöne Taktik, Kaschke, echt. Sehr lobenswert und nobel. Naja, also wie dem auch sei, aber normalerweise ist es tatsächlich so, dass spätestens, wenn eine Angriffswelle aufgebraucht ist und die Angreifer dann einen Behemoth bekommen, um das im zweiten Versuch dann zu schaffen, dann rücken sie auch weiter vor. Das wirkt dann teilweise sogar so, dass es für die Verteidiger ein bisschen unfair wirkt, weil die dann plötzlich vom Zeppelin beschossen werden oder eben vom Schlachtschiff und du da kaum was gegen machen kannst. Weswegen man ständig vor allen Dingen zu Anfang im Chat immer gesehen hat, voll OP und so. Ja, aber die sollen ja auch OP sein, denn sollen die Angreifer in diesem Fall einfach mal über diese Stelle hinausbringen und weiterbringen, sodass die Operation weiter spannend bleibt. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Mechanik, die Spannung einfach hochhält.
Ja, ich finde auch gerade so der Behemoth oder überhaupt diese Giganten, die da reinkommen, die machen so ein Ding spannend, aber du musst halt auch lernen, mit den Teilen umzugehen, also wie du alles eigentlich in diesem Spiel lernen musst, erstmal, um dann halt irgendwie eine Aussage treffen zu können, ob dieses Ding irgendwie zu hart oder zu schwach ist, weil du kannst auch dieses Ding haben, so ein Behemoth, und der Gegner holt den halt einfach runter, weil du halt irgendwie nicht aufpasst oder deine Leute nicht aufpassen und die Flakgeschütze nicht ausschalten, die das Ding die ganze Zeit befeuern oder so Sachen. Also es gibt halt so keine Garantie. Es ist nochmal, du kriegst nochmal ein fettes Geschütz mit, aber du musst dir halt bewusst sein, dass dieses Teil echt kostbar ist und wenn die das runterholen, bist du an dem gleichen Punkt wie vorher.
Genau, das wollte ich nämlich auch sagen, Johannes. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, mit denen du auch dann zum Beispiel das Zeppelin, wenn du da relativ gezielt mit der Flak auf diese Kuppeln oder wie die unten heißen, also wo die Schützen drin sitzen, schießt, dann kann so ein Zeppelin auch in seiner Wirkung relativ schnell verpuffen als Absolut. Vorantreibendes Mittel. Ja.
Es ist immer eine Sache davon, wie die Teams sich anstellen. Wenn das Team, das gegen den Behemoth spielt, sich konzentriert in der Teamaktion darauf konzentriert, das Ding möglichst schnell loszuwerden, dann wird man das Ding auch schnell los. Dann sollte man aber auch zum Beispiel, wenn man gegen das Schiff spielt, die Torpedobomber nehmen. Die machen unglaublich viel Schaden. Wenn allerdings das Team hingeht und dann keine Torpedobomber wählt, sondern irgendwelche Jagdflugzeuge und dann irgendwie dumme Bombing-Runs damit versucht, über die ganz normalen Stellungen und das Schiff zu ignorieren, dann sammelt das halt Kill um Kill um Kill. Ja, ja. Das ist wirklich immer eine Sache davon, wie man sich anstellt. Auf der anderen Seite sind die Behemoths sehr, sehr wehrhaft. Das Schiff zum Beispiel hat eben die sehr, sehr gute Anti-Air-Kanonen, mit denen können sie die Bomber gut loswerden. Sie können auch Torpedoboote, die sich nähern, sehr gut loswerden. Es ist wirklich eine Sache von Skill, von Teamwork und ja, wie clever man sich anstellt.
Herr Kaschke, ich habe jetzt noch mal, wenn wir vielleicht noch ein bisschen zum Gameplay dann auch kommen, zwei Fragen an dich, die du als langjähriger Battlefield-Veteran sicherlich sofort beantworten kannst. Und zwar, ist es nur mein Gefühl oder ist das Spotten tatsächlich deutlich schwieriger und ineffektiver geworden? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss den mehr oder weniger fast schon vor der Nase haben, damit ich ihn spotten kann. Und zweitens hält es dann irgendwie eine halbe Sekunde für meine Teammitglieder.
Ja gut, das ist halt irgendwie Erster Weltkrieg und nicht Vierter Weltkrieg.
Naja, gut, aber.
Und ja, die Sachen, also ich meine, das normale Gewehr, mit dem du beginnst, hat halt auch nur Kimme und Korn. Und wenn du halt so in der Entfernung Leute spotten willst, dann hängt das auch so ein bisschen davon ab, welche Klasse oder welche Waffe du hast. Also wenn du halt so eine Nahkampfwaffe hast, dann ist klar, dass du irgendwie damit halt auch nicht so weit spotten kannst, währenddessen ein Sniper halt irgendwie weiter spotten kann. Es gibt aber einen Trick dabei. Man schießt auf den Gegner und spottet währenddessen und schon ist er markiert.
Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass das schwerer ist.
Also, ja, es ist und schwerer. Als in Battlefield 4 ist es anders, ja. Also man kann nicht mehr irgendwie wahllos in eine Richtung zeigen und 50 Leute blinken auf. Was ich eigentlich auch ganz gut finde, weil die Leute mehr angehalten werden, aktiv in ihrer Gegend zu spotten, damit halt wirklich Leute da sind. Oder du musst halt einen Sniper haben, der halt seine Flares ständig durch die Gegend schießt.
Ja, aber Spot-Spam ist doch in Battlefield 4 auch irgendwann mal, ich glaube, per Patch rausgenommen worden. Da war es dann so, dass das dann eine Cooldown-Phase hatte. Also du konntest nicht einfach die ganze Zeit immer nur stumpf in diese eine Richtung spotten. Wenn du dann einfach irgendwie zu oft gedrückt hast, dann hattest du so 4-5 Sekunden Cooldown-Phase und dann konntest du erst das nächste Mal wieder spotten. Mhm. Also das haben sie ja dann schon auch irgendwie rausgenommen. Aber gut, ich merke, Herr Kaschke, brauche ich hier nicht ankommen mit Gameplay-Mechanik. Der möchte lieber was zur Realität sagen, ob das im Ersten Weltkrieg wirklich so war. Dann Johannes. Was ich sehr cool finde als coole Neuerung, Herr Kaschke, du musst jetzt die Ohren zuhalten, weil ich glaube, es geht auch in echt nicht, dass man jemand mit einer Spritze einfach kurz wieder aus dem Tod zurückholt ins Leben. Die Nähe des nächsten Sanitäters wird dir in Echtzeit in Metern angezeigt. Das finde ich gerade für Teamplay eine sehr coole Möglichkeit.
Es ist eine sehr, sehr coole Neuerung, aber auch eine, die regelmäßig dazu führt, dass ich hier einen Kriegstanz vor dem Monitor aufführe, weil ich mich mal wieder so dermaßen aufrege, dass drei Medics im Umkreis von 10 Meter um mich rumliegen und keiner aufsteht und mir mal einmal die Spritze in den Arsch rammt. Das ist echt teilweise furchtbar nervig, aber natürlich auch cool. Andererseits, also sie haben halt ja diese Möglichkeit auch drin, dass du diesen den Respawn-Timer quasi, beziehungsweise nicht den Respawn-Timer, sondern diese Wiederbelebungsphase überspringst. Und das ist so ein bisschen, das ist so die andere Seite. Manchmal machen die Leute das einfach so, obwohl man als Medic sich gerade dahin arbeitet und sie es eigentlich sogar sehen müssten auf ihrer Anzeige, dass halt ein Medic gerade aus 20 Metern herbeigesprintet kommt und diese Anzeige sich rapide verkleinert und dann spawnen sie einfach neu, wo man echt denkt so, ah, Junge, das kann doch nicht dein Ernst
also
sein.
Also es gibt drei Möglichkeiten. Die eine, von der wir alle in den meisten Fällen ausgehen, die zweite ist, er sieht den Typ, der dich erschossen hat, will ihn zuerst erschießen, bevor er dich revived, damit er nicht noch euch beide dahinter erschießt und stirbt dabei.
Ne? Ja, oder die dritte ist wahrscheinlich.
Oder die dritte ist einfach der Typ, der da liegt, der halt wegklickt, hat eh keine Munition mehr und es macht keinen Sinn für ihn, revived zu werden. Das passiert mir auch total oft. Also, dass ich zum Beispiel auch revived werde, kurz bevor die Rückzugsphase beginnt und ich werde revived, direkt vom Gegner gespottet und sterbe nochmal. Deswegen drücke ich halt manchmal auch weg. Also, ich finde es gut, dass ich als Toter sozusagen die Option habe, ich will das verhindern, weil ich weiß, weil ich sehe meinen Gegner noch, der genau auf den Spot guckt und uns beide dann töten wird. Also so gut, die Option
ist vollkommen richtig. Es gibt Situationen. Es gibt Situationen, wo es tatsächlich Sinn macht, manuell zu respawnen und quasi auch den Medic zu schützen oder sowas, da vor der Situation da einfach wild ins Feuer zu rennen, vollkommen richtig. Aber oft genug ist es halt echt so, wo du denkst,
Ist halt auch, das musst du halt auch lernen, dass deine Klasse nicht zu deinem persönlichen Eigenschutz da ist, sondern halt zum Sieg des Teams.
Ja, also, und ich glaube auch tatsächlich, dass die wenigsten sich solche tiefschürfenden Gedanken machen, sondern die meisten denken einfach, oh, erwischt, scheiße, schnell respawn gedrückt. Der Witz ist aber, ich glaube, du kommst dann gar nicht schneller rein ins Spiel. Du musst ja dann trotzdem noch in diesem blöden Respawn-Menü warten.
Nee, du kommst nicht schneller rein. Die Zeit ist komplett identisch, genau wie die Zeit komplett identisch ist, wenn zum Beispiel zwei Spieler, einer sprintet und der eine macht halt diesen wie nennt sich das? Dieser Charge.
Bayonet Charge
und versucht schneller wegzukommen. In Wahrheit ist der Typ am Ende langsamer an der Stelle.
Weil er
danach nicht mehr sprinten kann. Also es sind manchmal so Sachen, wo du halt initial halt denkst, irgendwie, es bringt dir halt einen Vorteil, aber in Wirklichkeit ist es halt keiner.
Ja, das stimmt tatsächlich, dass manchmal würde man sich einfach wünschen, dass die Leute ein bisschen mehr einfach dann nachdenken und eben vielleicht auch mal nicht irgendwie blind vorstürmen oder vielleicht auch mal einfach nicht einen Gegner angreifen, sondern jetzt mal versuchen, für die nächsten 5 Sekunden am Leben zu bleiben, damit das Squad da alles wieder spawnen kann vorne. Und klar, das sagt sich dann immer einfacher, als man es dann wirklich tun kann, aber das ist, glaube ich, jetzt kein Problem, was Battlefield 1 hat, sondern es zieht sich halt durch die Reihe durch, dass man manchmal sagt, oh Leute, spielt halt eure Klassen, spielt das Objective, im Zweifelsfall ist ein Ticket wichtiger als ein Kill, weil ein Kill bringt uns gar nichts und ein Ticket kann am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden und das sind halt lauter solche Kleinigkeiten, aber das ist jetzt nichts, was in Battlefield 1 neu ist. Johannes hebt die Hand.
Ja, genau. Ich möchte da nämlich einhaken, weil ich finde, dass bei Battlefield 1 das stark zu sehen, wie verstärkt sie solche Mechaniken sogar noch eingebaut haben. Also sie haben das tendenziell ein bisschen komplizierter gemacht und mehr Mechaniken eingebaut, wo einzelne Spieler dem ganzen Team schaden können durch ihre dämliche Spielweise oder so. Andererseits allerdings, wenn man es gut einsetzt, man einen umso größeren Vorteil hat. Zum Beispiel die Fahrzeuge, die ja jetzt an den Spawnpunkten gezielt spawnen, und zwar in der Ausrüstung und in der Ausführung, die man will. Also es gibt einfach einen Spawnpunkt für einen Panzer und der steht da nicht die ganze Zeit so rum, sondern man wählt den sich aus und sagt, okay, ich möchte den leichten Panzer, ich möchte das Landship oder ich möchte den Heavy Tank und dann auch noch in einer von drei Bewaffnungsvarianten. Und die haben alle ihre ganz eigenen Stärken und Schwächen. Oh, und den Artillery Truck gibt's sogar auch noch. Und diese Bewaffnungsvarianten und auch die Fahrzeuge haben ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen und sind dementsprechend auch für andere Situationen geeignet oder absolut ungeeignet. Und weil die Fahrzeuge so stark und wichtig sind, sind diese Entscheidungen manchmal echt sehr, sehr gut fürs Team oder auch sehr schlecht fürs Team. Wenn zum Beispiel irgendwie ein Team angreifen muss und es gut wäre, 5 Soldaten, also ein ganzes Squad, möglichst schnell an den Flaggenpunkt zu bringen und geschützt, aber jemand sich dafür entscheidet, lieber mit dem Artillery Truck hinten zu campen oder mit dem Light Tank alleine auf Frackjagd zu gehen, dann schadet das dem ganzen Team. Andererseits eben, wenn jemand so einen 5er-Tank nimmt, die Leute da vernünftig reingehen, alle MGs besetzen, dann kann das Ding unglaublich stark sein und die ganze Schlacht dominieren. Und das finde ich spannend, dass sie mehr auf solche Dinge gesetzt haben.
Ich finde es eigentlich auch gut, wie so jetzt so zum Beispiel Klassen verteilt sind. So ganz am Anfang war halt das Problem, dass zum Beispiel aufkam, dass man halt sagte, diese Panzer, die sind einfach nur zu krass, es gibt überhaupt keine Gegenwehr. Dabei gibt es jetzt halt immer noch so, sagen wir mal, die Pioneer-Klasse, die halt tatsächlich Anti-Tank-Granaten hat und ein Panzergewehr, was so ist, sagen wir mal, vergleichbar mit der alten Panzerfaust, was halt kontinuierlich Schaden macht. Der Sniper kann K-Munition auswählen, macht zwar nicht so viel Schaden, verhindert aber, dass der Panzer sich weiter reparieren kann. Also jedes Mal, wenn der Panzer getroffen wird, hört automatisch die Reparaturphase auf. Und so kann der Sniper das zum Beispiel unterbrechen und dafür sorgen, dass irgendwie andere Leute halt an den Panzer vorrücken können, weil der Panzer halt in dieser Phase nichts machen kann. Jede andere Klasse kann auch eine leichte Anti-Tank-Granate auswählen. Also eigentlich hat man mit einem kompletten Squad, was sich auf einen Panzer konzentriert, auch eine sehr gute Gegenwehr gegen den Panzer. Weil wenn jeder das drauf tut, was er hat, ist der Panzer weg. Mit 5 Mann drin. Also es gibt tatsächlich, das finde ich halt sehr intelligent gebalanced, dass es nicht mehr irgendwie nur einer ist, der irgendwie was machen kann, sondern eigentlich kann sich jeder so daran beteiligen.
Die Schadensmachkapazität oder Fähigkeit, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben sollte, wurde halt so ein bisschen gleichmäßiger verteilt übers Team, ne? Also jede Klasse macht halt dann in der Summe dann doch weniger Schaden, aber insgesamt, wenn alle zusammenarbeiten und dann in einer konzertierten Aktion auf den Panzer draufgehen, kriegt man den halt dann auch schneller geknackt, weil jeder zum Schaden beitragen kann, ne?
Ja, ja, das ist ziemlich, also das finde ich eigentlich positiv, dass sich die Aufgabe nicht nur auf einen konzentriert, sondern jeder halt so seinen Teil dazu tun kann und letztendlich auch der Sniper mit seinem letzten Schuss auf diesen Panzer zerstören kann. Das im der Nachteil daran ist, wenn das zum Beispiel bei einem Behemoth passiert oder auch bei einem Tank, kassiert ausschließlich der Letzte, der das Teil zerstört, 1000 Punkte dafür. Auch selbst wenn er zuvor nichts dafür getan hat, irgendwie diesen Behemoth zu zerstören. Aber hat den letzten Schuss abgegeben, er kriegt jetzt diese 1000 Punkte. Ich fände es halt schon fürs Teamplay und im Allgemeinen schöner, wenn halt so alle, die sich daran beteiligt haben, irgendwie dann halt so eine Ausschüttung bekommen. Zum Beispiel.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es zum Beispiel so, wenn ein Squad-Leader das Ziel markiert hat, und das dann eingenommen wird oder verteidigt wird oder so, dann kriegst du teilweise Punkte, wenn du da gar nicht in der Nähe bist. Einfach nur, weil dein Team gut spielt. Also du kannst dann quasi auch als manchmal sage ich ja ehrlich, gibt's
auch nicht so
viele
Punkte, wenn du tatsächlich da bist. Da kriegst du ja also du wirst halt für mehr auch mehr belohnt.
Ja, gut, klar, aber du kriegst halt auch Punkte, wenn du irgendwo anders rumrennst. Also manchmal gibt's ja durchaus Gründe, warum du woanders rumrennst, aber kannst halt auch da einfach was bekommen, obwohl du nicht mehr oder mehr mit deinem Team zusammen oder mit deinem Squad zusammenspielst. Johannes, ich habe irgendwie, ich glaube, es war so in der GameStar bei euch irgendwas im Vorfeld, ich glaube, das war so ein Bericht aus der Beta oder was es da dann im Vorfeld gab, gelesen, da hieß es irgendwie, ja, jetzt kriege ich es natürlich nicht mehr genau zusammen, aber es hieß irgendwie, weil sich irgendwas am Balancing geändert hat, ist irgendwie die Medic-Klasse voll überflüssig geworden oder irgendwie sowas war da. Und kann ich irgendwie jetzt rückwirkend, nachdem ich es gespielt habe, in keinster Weise nachvollziehen, was da in der Beta das Problem war.
Das war im Conquest-Modus und da war es so, dass die Kills nicht mehr in die Tickets reingezählt, also in die Punkte reingezählt haben. Der Modus funktioniert ja so, dass das Team gewinnt, das zuerst 1000 Punkte hat und dazu zählen automatisch, kriegst du Punkte, wenn du die Mehrzahl an Flaggen eingenommen hast oder wenn du Flaggen eingenommen hast. Und früher war es eben so, dass auch die Kills dazu gezählt haben. Und so war es in der Beta eben nicht mehr, sondern da waren es rein diese Flaggenpunkte. Das heißt, Kills waren nicht mehr so wichtig. Das heißt, Tode waren egaler, also waren auch nicht so dramatisch. Das heißt, es war nicht so wichtig, dass du wiederbelebt wirst. Das heißt, es war nicht so wichtig, dass du Medics auf dem Schlachtfeld hast. Das ist allerdings im Hauptspiel, also im finalen Spiel nicht mehr so. Das haben sie rückgängig gemacht, weil das massiv kritisiert wurde.
Es ist quasi so wie vorher.
Ah, okay. Genau. Ja gut, da ich tatsächlich die meiste Zeit ohnehin nur Rush oder wenn dann die Operations spiele, da ist mir das dann gar nicht aufgefallen. Also, aber auch was sich durch die letzten Battlefield-Teile für mich durchgezogen hat, dass ich eigentlich den Battlefield-Klassiker, nämlich das klassische Conquest, gar nicht mehr spiele, sondern irgendwie zu diesen neuen Spielmodi übergegangen bin.
Für mich ist Rush vor allem hinten rüber gefallen. Ich meine, das hat in Battlefield 4 schon gelitten, weil da die Balance auf den Karten nicht so richtig geil war. Deswegen bin ich da schon immer wieder auf Conquest umgestiegen, obwohl Rush in Battlefield 3 eigentlich mein absoluter Liebling war und seit Bad Company 2 sowieso. Und aber seit 4 wieder Conquest und jetzt im Battlefield 1 hast du halt den Operations-Modus, der für mich das absolute Nonplusultra, der neue Superspielmodus ist und der eben von der Art und Weise mit diesen klaren Frontlinien, mit den klaren Attacker-Defender-Geschichte doch eher noch dem Rush-Modus als dem Conquest-Modus ähnelt. Mhm. Und so wird für mich der Rush-Modus ein bisschen obsolet. Der ist außerdem ja noch ein bisschen verkleinert worden. Also du hast nur 12 gegen 12 da auf relativ kleinen Karten. Mal ist das ganz nett für so eine kleine intime Runde zwischendurch. Aber wie gesagt, der Conquest-Modus spielt sich ja noch ein bisschen anders. Also wenn man Abwechslung will, dann wechsle ich persönlich eher zum Conquest-Modus.
So, der Herr Kaschke möchte wieder aufgerufen werden.
ich sehe aber, das finde ich gerade gegenüber Battlefield 4, dass die Karten diesmal für den Rush halt wirklich optimiert sind. Also es sind halt wirklich Rush-Karten und nicht irgendwie wie in 4 halt so Überbleibsel der Conquest-Karten, ach, auf denen müsste man noch rasch spielen können irgendwie. Also das muss man schon irgendwie sagen, dass das Gameplay darauf halt echt gut ist, obwohl es halt sehr klein ist, das muss ich halt auch sagen. Und ich mache es eigentlich nur noch so zeitlich abhängig davon, welchen Modi ich spiele, weil ich halt ungefähr weiß, das eine dauert 20 Minuten, das andere eine halbe Stunde und mit dem einen muss ich so eine Stunde rechnen. Davon mache ich es fast nur noch abhängig, so welchen Modi ich jetzt spiele.
Ja, geht mir tatsächlich auch so.
Aber wenn gut gemacht sind die alle, das muss man auch noch mal so sagen. Es ist fast mit einer der besten Multiplayer-Starts in der Battlefield-Serie seit langem.
Genau, da müssen wir am Ende nämlich auch noch mal über die Technik reden, wie das alles funktioniert hat. Ich wollte aber vorher noch mal dieses ansprechen, was du gesagt hast, Herr Kaschke, mit den Gewehren. So am Anfang hat man halt nur Kimme und Korn und auch später nicht so richtig was mit einem Visier, so einem richtigen modernen Visier, was ja auch logisch ist, weil es ja der Erste Weltkrieg ist. Ja, ja. Und im Vorfeld war natürlich so ein bisschen die Befürchtung so, oh, kann das funktionieren im Ersten Weltkrieg, gerade im Multiplayer, weil da hatte man ja doch größtenteils, sag ich mal, eher Repetiergewehre, also Gewehre, bei denen man nach jedem Schuss manuell nachladen musste. Und ich würde jetzt mal behaupten, ohne dass ich es jetzt im Detail geprüft hätte, dass sie historisch da doch nicht ganz so akkurat vorgegangen sind und tatsächlich eher schon auf modernere Waffen, auf so halbautomatische Waffen gesetzt haben, die einfach einen Tick schneller schießen. Und wenn es nur 5-6 Schuss im Magazin sind und man dann erst nachladen muss, einfach um das Spieltempo ein bisschen höher zu halten. Also, wie gefällt dir so die Auswahl?
Ich finde das gar nicht so dramatisch. Also für mich ist Battlefield jetzt kein historisch akkurate Serie, die irgendwas irgendwie 1:1 umsetzt. Also dann spiele ich Arma oder sowas.
Ja. Nee, das war auch gar nicht das war eher so die Befürchtung, so dieses, hey, wenn das so kommt und die sehr akkurat historisch arbeiten, dann hat man halt ein Battlefield, wo es aber minutenlang dauert, weil sich zwei gegenüberstehen und mit jedem einzelnen Schuss so nachladen und dann so umeinander rumtänzeln. Ja, und
manchmal ist es so. Manchmal hast du diese Minuten, wo du tatsächlich irgendwie dein Medic-Gewehr halt die letzten 5 Schuss, dann musst du nachladen, du triffst den mit der Pistole nicht, er trifft auch nicht, ihr tänzelt um euch rum, ihr überlegt, ob ihr die Messer zückt oder, und dann kommt ein Flieger von oben und beendet das dieses Schauspiel, dieses Trauerspiel glücklicherweise. Nee, es ist vollkommen okay gemacht. Ich meine, man kann sich ja die Waffe mit dem Visieren auch freispielen. Also man hat jede Waffe in 3 Ausführungen sozusagen ab Werk, eine halt mit einem auf dem mittleren Weg ausgelegt und eine auf dem ziemlich langen. Das ist schon okay gemacht. Also es könnte irgendwie, ich hätte nichts dagegen, wenn jetzt jede Klasse irgendwie über die Zeit halt noch mehr Waffen dazu bekommt, weil sonderlich viele sind es halt auf Dauer wirklich nicht. Wobei man halt auch sagen muss, der größte Teil der Spieler findet wahrscheinlich innerhalb des ersten Jahres, merkt er, mit welcher Waffe er in welcher Klasse zu welcher Situation am besten spielt und konzentriert sich eh nur noch auf ganz bestimmte Waffen und spielt die restlichen vielleicht aus Fantasie oder aus purer Neugierde ab und zu mal durch.
Ja, oder um diesen Goldstern da zu bekommen.
Den gibt's nicht mehr. Also
ach so.
Das finde ich auch so ein Nachteil. Ich weiß noch nicht, wo die Langfristigkeit des Spieles ist, weil irgendwie das Medaillensystem, was gerade so ist, ist jetzt wirklich nicht so geil wie in Battlefield 4 oder in Battlefield 3, wo man halt so noch so Ziele hat wie mache 500 Kills mit irgendwelchen Waffen und du kriegst irgendwie ein geiles Mastering, Dogtag oder sonst irgendwas dafür. Jetzt sind es halt eher so kleine Reiter, wo man halt 10 Kills mit jeder Waffe machen kann und kriegt dann halt so ein Kärtchen dafür freigeschaltet. Das kann ziemlich schnell vorbei sein. So, also ich bin da auch eher langfristig aufgelegt. Ich weiß, ich habe es letzte 3-4 Jahre lang gespielt und bin jetzt immer noch nicht ganz durch mit dem Multiplayer. Aber ich frage mich halt schon, ob ich das 4 Jahre durchspielen kann oder ob sie jetzt einfach die Zeit bis zum nächsten Battlefield drastisch verkürzen.
Das wäre dann vielleicht sogar fürs Ende nochmal eine Diskussion. Ich wollte Johannes dich auch nochmal fragen, wie gefällt dir so die Waffenart, das Waffenhandling und die Auswahl?
Das Waffenhandling und die Auswahl gefällt mir gut. Also ich finde, die sind fühlen sich alle sehr, sehr unterschiedlich an. Ich finde, es gibt eine gute Auswahl. Es ist eigentlich für jeden was dabei. Ich finde auch, die Klassen sind sehr differenziert voneinander. Also sie sind, haben wirklich ihre Spezialgebiete auch in der Bewaffnung. Und es gibt so nicht so den Tausendsasser. Ich meine, klar, es gibt immer Waffen, die sind ein bisschen stärker und insgesamt, und es gibt Waffen, die sind ein bisschen schwächer. Aber trotzdem, ich finde, das ist sehr, sehr differenziert, das ist sehr, sehr interessant und macht Spaß damit. Und nochmal kurz zu dieser ganzen historische Authentizität-Geschichte. Also dem kleinen Historiker in mir blutet schon ein bisschen das Herz, weil also die Geschwindigkeit, allein wie die Fahrzeuge da unterwegs sind und so, das ist natürlich absolut Hanebüchen, was da gezeigt wird. Und auch die Waffenauswahl ist natürlich, ja, die gab es vielleicht alle zur Zeit des Krieges schon, ja. Aber dieser massenhafte Einsatz. Aber es
muss ja auch irgendwie spielbar sein, also das Ding muss ja auch Freude machen.
Deswegen, also das ist so die eine Seite. Die eine Seite ist so ein bisschen der kleine Historiker in mir, und man könnte dem Ganzen genauso gut auch andere Skins überziehen und hast einen Shooter im Zweiten Weltkrieg, da ist überhaupt kein Unterschied. Ey,
du das könntest ist das sogar eine. Sci-Fi-Waffen drauf machen und dann wäre Star Wars Battlefront.
Ja, die andere Seite ist eben genau das, was du auch sagst. Es muss spielbar sein, und DICE hat von Anfang an gesagt, für sie zählt hier Gameplay first. Sie sagen, Spielbarkeit geht uns über alles, und dann kann das auch noch ein bisschen an die Geschichte angelehnt sein, aber erstmal zählt für uns, dass wir einen coolen Multiplayer-Shooter haben, und ja. Da stehe ich voll hinter ihnen, weil ja. Im Endeffekt will ich einen coolen Multiplayer-Shooter spielen, wenn ich ein Battlefield spiele und keine historische Simulation.
Ja. Gut, der Herr Kaschke hat jetzt schon das mit den Waffenskins so ein bisschen erwähnt. Johannes, kannst du mir mal das mit diesen Battle Packs erklären? Ich habe es mittlerweile verstanden, aber ich habe, glaube ich, 5 Stunden gebraucht, um zu verstehen, was es eigentlich damit auf sich
hat. So kompliziert sind die doch gar nicht. Die funktionieren jetzt wie bei Overwatch. Punkt. Das heißt, du bekommst am Ende einer Runde per Zufallsprinzip, also bekommt nicht jeder Spieler, der eine Runde zu Ende spielt, aber einige, meistens auch so die Besten, bekommen Battle Packs. Und darin sind aber keine Waffenteile mehr wie früher, wo man sich ja in Battlefield 4 oder Battlefield 3 die Waffe mehr oder weniger nach eigenem Gutdünken anpassen konnte mit verschiedenen Unterläufen, mit Waffen, Griffen, mit Visieren. Das gibt's jetzt alles nicht mehr, das ist alles weg. Stattdessen gibt's nur noch Waffenskins. Und es gibt halt noch diese Revision-Geschichte, also es gibt alle paar Wochen, ich weiß nicht, oder jede Woche, gibt's eine neue.
Ich habe das Gefühl, es ist jede Woche.
Ja, es kann gut sein. Dann gibt's jede Woche eine neue Ausgabe quasi von oder eine neue Version von Battle Pack, wo aber auch nur Skins für andere Waffen drin sind. Und ja, die Skins gibt's halt so in diesen 3 verschiedenen Stufen, also Legendary, Elite und Normal, Dreck oder so. Standard. Das ist alles, das große Geheimnis dahinter ist. Es gibt kein großes Geheimnis dahinter. Ja,
das finde ich aber auch, muss ich dazu sagen, das finde ich ein bisschen schade, weil ich hab's auch schon oft erlebt irgendwie. Also, dass ich irgendwie einen Teamkollegen habe, der irgendwie das ganze Spiel super ruled und irgendwie die ganze Zeit PTFO macht. Und ein Freund kommt 3 Sekunden vorher in das Spiel rein, joint in dem Moment, wo er Sieg oben angezeigt bekommt und kriegt ein Battle Pack und der andere Kumpel halt nicht.
Ja, wenn die jetzt die Belohnung, also ich meine, ich bin auch niemand, der groß auf Vanity-Items also so aus ist, beziehungsweise auf Skins, aber wenn die jetzt die Belohnung so groß wäre, würde mich das vielleicht stören, aber da es wirklich nur Skins sind.
Ja, es ist auch leider, sind es halt irgendwie nur Skins. Also es ist tatsächlich nur, dass nachher quasi in dem Moment, wo jemand anders dich killt, er den Skin angezeigt bekommt. Das finde ich, ist so der Moment, wo man den halt wahrnimmt. Ansonsten
Mir fällt ja noch nicht mal mehr selbst bei meiner eigenen Knarre auf, weil beziehungsweise im ersten Spiel vielleicht in der ersten Runde, und dann hast du den oft genug gesehen, dass du gar nicht mehr merkst, was du da vorne in der Nase hast.
Ist halt auch so ein bisschen, was ich halt meinte mit so der Langfristigkeit. Das waren halt so vorher eigentlich Mechaniken, die halt so die Langfristigkeit dieses Spiels garantierten. Jetzt ist es halt einfach nur irgendwie der Zufall, der dir halt eine neue Waffe verschafft.
Na, jetzt muss ich aber die alte Counter-Strike-Karte ziehen und sagen, damals, als ich noch jung war, ja, da haben wir noch ganz ohne Progress gespielt und ohne ständige Belohnung vor der Nase und hier die Karotte und da noch einen rein. Ja. Man spielt doch, wenn man Spaß hat.
Ja, und mir ist auch klar, dass sich das Spiel jetzt so weit ausgeweitet hat, dass auch jemand, der irgendwie Star Wars Battlefront gut fand, sich da auch schnell zurechtfindet und auch nach einem halt irgendwie Gameplay eine Belohnung bekommt, um halt weiterhin Lust zu haben. Sag ich ja nichts gegen, aber so halt so, ich will nicht sagen als Veteran, auf keinen Fall, aber halt irgendwie die Langfristigkeit des Spieles, finde ich, war immer so eins der dicken Vorteile von diesem Game.
Ich merke mir mal schnell den Gedanken, komme ich gleich zurück. Mhm. Ich wollte noch ganz kurz was zu diesen Battle Packs sagen. Ich dachte nämlich am Anfang, also ich bin sowieso jemand, der vollkommen auf sowas scheißt. Also mir ist das, diese ganzen Waffenskins und Zeugs und Hüte und so, das ist mir alles vollkommen wurscht, diese optischen Vanity-Items. Ich fand's aber in Counter-Strike auch mal irgendwie krass, das mitzubekommen, dass da Leute hunderte von Dollar zahlen und diese Sachen irgendwie in Lotteriesachen gedealt und weiter auktioniert werden und so. Und da dachte ich so, ach nee, jetzt kommt das bei Battlefield auch rein, dass sie jetzt da den fetten Goldtopf gerochen haben und gesagt haben, hey, wenn wir jetzt da so Waffenskins reinbasteln und dann kommt ein Auktionshaus und so. Aber du kannst ja nicht handeln mit den Dingern. Du kannst da eigentlich nichts machen, außer sie ausrüsten oder sie halt auflösen und dann kriegst du Scraps, die du, wenn du davon genug gesammelt hast, in neue Battle Packs. Also,
und ich meine, man könnte es ja ausweiten, was weiß ich, irgendwie. Ich meine, ich fänd's halt auch cool, wenn am Ende nicht irgendwie der Runde irgendwie die Icons da ständen, um halt jetzt mal auf andere Spiele zu kommen, weil man könnte ja auch tatsächlich irgendwie die Player da hinstellen, die irgendwie dann da unten die Battle Packs kriegen und die noch mal hervorheben oder so. Ja. Dann würde es auch Sinn machen, wenn halt nicht einfach nur ein Waffenskin da wäre, sondern vielleicht könnte man sich irgendwie ein anderes Gesicht oder ein Schnurrbart aussuchen oder eine Tätowierung.
Dann einen Affenkopf.
Ja.
Beschwört doch nicht sowas herauf.
Nein.
Divi sagt auch schon immer, wenn ich mit ihm zocke, er will irgendwie customizable.
Ja, das ist doch auch in Rocket League das Lustige, dass du irgendwie so deine Individualität darstellen kannst. Das kannst du ja in jedem anderen Multiplayer-Shooter, kannst du auch. Call of Duty treibt's ja bis auf die Spitze.
Ja, aber also Individualität halt und Militär und Krieg und so, das da ja, muss ich jetzt auch, da
Schneuzer ist der Historiker oder mal ein Kopftuch in der Wüste.
Das ist der Historiker in mir, aber weint da aber auch tatsächlich.
Wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, dass wir das Spiel aus Unterhaltung und nicht aus historischen Lernzwecken spielen. Es ist ja jetzt nicht irgendwie ein Schulstoff.
Schade. Aber ich wollte jetzt den Gedanken noch mal zu Ende führen. Bei dir, Herr Kaschke, löst es dann Battlefield 4 jetzt ab? Also vielleicht mal ganz kurz zur Historie. Ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, da kam dann Battlefield Hardline raus und das haben dann alle so 1 bis 2 Monate gespielt, fanden auch alle ganz nett, aber dann waren relativ schnell die Hardcore-Leute alle wieder zurück bei Battlefield 4. Also ich sehe es ja in meiner Friends-List. Ja. Dann kam Star Wars Battlefront raus, alle so, ah geil, hier Star Wars und so, total super. Auch gleiches Bild, 1 bis 2 Monate gespielt und dann waren die Leute alle wieder zurück bei Battlefield 4. Und ja. Glaubst du, dass das jetzt auch mit Battlefield 1 wieder so passieren wird? Oder hat das wirklich Potenzial, das langfristig dann abzulösen?
Das hat definitiv das Potenzial. Bloß das beruht ja auf einer Anstrengung von beiden Seiten. Also einmal irgendwie von DICE halt ständig irgendwie Neuerungen zu liefern und Maps und von der Userbase halt irgendwie Feedback zu geben, damit dieses Spiel halt interessant bleibt. Dasselbe hat ja auch hervorragend bei der CTE bei Battlefield 4 geklappt, wo nach einem sehr traurigen Release-Jahr von Battlefield halt endlich aus diesem Spiel wirklich ein Spiel wurde. Also das ist ja auch alle Sachen, die du ansprichst, waren ziemlich kurzfristig. Battlefield 4 war das einzige langfristige, was wirklich auf Langfristigkeit ausgelegt war, das Spiel noch. Star Wars Battlefront hatte ich das Gefühl, es macht total viel Spaß, aber halt auch nur für extrem kurze Zeit.
Und das war halt ein Schnellschuss, der zum Kinostart da sein musste, hatte ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, so im Nachhinein würde ich sagen, es war der Testlauf zu Battlefield. Weil
wir haben auf jeden Fall viel technisch gelernt daraus.
Wenn du jetzt irgendwie in den Todesscreen reinguckst, wenn du stirbst, die Umrandung von den Leuten, du merkst, dass es in Battlefield 1 ganz klar den Stormtrooper-Skin gibt. Von der Bewegung und von der Figur her. Teilweise haben auch so bestimmte Waffen sind sehr ähnlich zu Sachen, die halt in Battlefront stattgefunden haben, was aber auch teilweise daran liegt, weil es einfach super funktioniert und man es halt auch übernehmen kann.
Diese ganze Fotogrammetrie-Geschichte ist ja auch aus Battlefront quasi, also übernommen in Anführungsstrichen. Also es gab es in Battlefront und es gibt es jetzt in Battlefield 1, dass eben die Texturen per Fotogrammetrie aufgenommen sind und deswegen so scheißen geil aussehen. Ja, und trotzdem.
Ich meine, Endor sieht ja halt auch aus wie die Waldmap.
Genau.
Also, ja, stimmt.
Mir kommt es ja vor, als wäre nur das Kuckucksgeräusch ausgetauscht halt gegen den Vogel, den du auf Endor hörtest. Aber es stört mich auch nicht. Also vorher habe ich ja auch irgendwie so die Angst gehabt, dass Battlefront einfach nur eine Skin-Map von Battlefield wirft und man halt so denkt so, oh ja gut, für 9,95 hätte ich es gekauft als Add-on, aber nicht als eigenständiges Spiel. Und so im Nachhinein betrachtet, finde ich, war Star Wars Battlefront ein super Test. Also so finde ich es jetzt sozusagen ein hervorragendes Spiel, weil ich habe dadurch ein geiles Battlefield 1, was aber noch ausbaufähig ist, weil es gibt halt Sachen, die jetzt noch nicht funktionieren, so richtig. Und die halt
zum Beispiel?
Ich habe so eine riesen Liste. Also zum Beispiel der Moment, wo du den Gegner erschießt, eine Millisekunde später aber noch sein Partner quasi aus ihm spawnt und dich dann erschießt, obwohl er halt schon tot war. Das Squad Autolock, das am Anfang, wenn du halt irgendwie mit deinem Squad joinst, dass dein Squad direkt zu ist, so dass kein anderer mehr joinen kann. Also dann joinen halt einen Haufen Zwei-Mann-Squads, aber keiner stellt dann irgendwie einen Fünf-Mann-Squad zusammen. Teilweise, wenn man als Reiter spawnt, spawnt man ohne Pferd, hat aber irgendwie die Waffen. Aber das Pferd fehlt halt, was ziemlich unpassend ist für einen Reiter. Die Gasgranate. Darüber können wir mal diskutieren, wie lange die anhält und wie oft man die werfen kann. Weil momentan kommt es mir vor, als würde ich in einem grünen Spielfeld spielen. Und zum Beispiel, ich habe schon öfters den Bug gehabt, jemand hat anscheinend in einem Bunker eine Gasgranate geworfen. Und du läufst von außen in diesen Bunker rein und du siehst von außen nicht dieses Grün. Und instant, sobald du in den Bunker reinkommst, wird es grün und du bist tot.
Das hatte ich auch tatsächlich beim Gas. Manchmal diese, normalerweise fängt er dann ja das Husten an und dann hast du noch Zeit, deine Gasmaske aufzusetzen. Ja. Und manchmal habe ich es aber irgendwo, du kommst irgendwo hin, zick, tot und war so, hä, was war denn das jetzt? Gas siehst du dann im Screen unten, dass du von Gas getötet wirst. Mhm. Wo war da Gas und warum hat er nicht gehustet? Ich hatte keine Chance, das irgendwie zu merken oder drauf zu reagieren. Das fand ich auch merkwürdig und war mir dann nicht sicher, ob das ein Bug ist, ob ich da was falsch gemacht habe oder was da eigentlich genau passiert ist.
Das Lustige ist aber, wenn ich PC-Leute spielen sehe, also deren Gameplay, sehe ich sehr oft sehr Leute, die überhaupt nicht auf das Gas reagieren und da einfach durchlaufen und denen auch kaum Health abgezogen wird. Also du spielst, Johannes, die PC-Version, oder?
Ja, ich spiele am PC. Und das ist mir jetzt nicht bekannt. Okay. Also ich wundere mich ehrlich gesagt, wie häufig Leute ich tatsächlich mit dem Gas erledige, weil ich auch so ein fleißiger Gasgranatenwerfer bin.
Ja.
Mit dem Assault. Und ich frage mich immer, wer stirbt denn da? Wer ist denn so doof, nicht innerhalb von einer Sekunde die Gasmaske aufzusetzen?
Ja, in dem Moment verwandelt sich auch das Spielfeld in so einen Shotgun-Modus, weil jeder seine Gasgranate, also seine Gasmaske aufsetzt und du halt nur noch nicht mehr zielen kannst, sondern halt nur noch so Hipfire machen kannst. Und jeder, der dann halt respawnt, irgendwann endet halt alles in so einem Shotgun, Schnellfeuerwaffen, Kurzwaffen-Massaker in diesen Bunkern. Also, das eskaliert ziemlich schnell.
Ich finde das aber schon eine coole Mechanik. Also klar, es gibt diese Momente, wo man einfach irgendwie wahnsinnig wird, weil nur noch Gas geworfen wird, weil irgend so ein Punkt eingenommen werden soll oder halt verteidigt werden soll und man kommt da überhaupt nicht mehr aus dieser grünen Wolke einfach raus.
Ja, ja.
Aber als Mechanik finde ich das grundsätzlich schon irgendwie cool gemacht. So auch, dass also es eben
das ist super.
Also Vor- und Nachteile hat und so.
So Balancing-Sachen,
ja.
Also die jetzt so im Nachhinein wahrscheinlich initial kommen sollten.
Ja, das stimmt. Aber Johannes, du wolltest vorhin noch was sagen, dann haben wir einfach über Gas weitergequatscht, der Kaschke.
Ja, Gas ist ja auch ein geiles Thema, muss man mal sagen, ja. vielleicht ganz kurz mein Gedanke auch zum Gas noch. Ich finde das auch eine sehr coole Mechanik, weil Battlefield 1 ein sehr sniperlastiges Spiel ist. Auch die Maps unterstützen das oft sehr. Die Sniper haben eine Möglichkeit auf One-Shots, wenn sie ihren Sweet Spot erwischen. Ja. Und auch die Medics haben sehr genaue Gewehre, die über große Distanzen sehr genau feuern können. Wohingegen der Assault eben sehr auf Nahkampf ausgelegt ist. Und dieses Gas ist der eigentlich der perfekte Konter, weil du damit eben die Medics oder alle Klassen, die halt alle davon getroffen werden, dazu zwingst, dass sie ihre Gasmaske aufsetzen und dann nicht mehr über Kimmer und Korn beziehungsweise durch ihr Visier zielen können. Mhm. Und dadurch werden sie natürlich extrem verwundbar für deine Nahkampfwaffen, also für dein SMG oder deine Shotgun, die du dann auspacken kannst. Also der perfekte Konter dafür. Sehr coole Mechanik. Was ich vorhin noch sagen wollte, war so zum Thema Bugs. Ja, Battlefield 1 hat extrem viele Bugs, wenige, die wirklich so schwerwiegend sind, dass man sagt, jetzt, das versaut mir komplett die Lust am Spiel. Aber ganz, ganz viele kleine, unter anderem eben auch so, dass die Gasmaske nicht angezeigt wird. Und ich finde, eigentlich der schönste ist so das Rating am Ende von Operations. Weil das ist so in your face scheiße.
Ja, 970 zu 27.
Das funktioniert so ganz offensichtlich nicht. Da wird einfach immer eine Zufallszahl ausgewürfelt, hast du das Gefühl. Vielleicht ist es auch ein geheimer Code, mit dem DICE uns irgendwas über den nächsten Battlefield-Teil verraten will. Niemand weiß das genau, niemand kann das interpretieren. Und am Ende steht eine Zahl da und die sagt, irgendwie du warst gut oder du warst schlecht oder was auch immer. Und das ist so ein offensichtlicher Fehler, der jedes Mal auftritt, wo man einfach sagen muss, okay, hier, na, vielleicht hatten sie dann am Ende doch nicht mehr so viel Zeit, da haben sie dann gesagt, okay, solche Sachen lassen wir jetzt mal beiseite und wir kümmern uns um die schwerwiegenden Sachen. Das wiederum hat allerdings funktioniert, denn ich finde, für ein Battlefield, und man muss sagen, die haben eine sehr schlimme Historie, was Releases angeht, ist das ein sehr, sehr gelungener Start gewesen mit einem sehr gut funktionierenden Spiel, das man tatsächlich spielen kann, ohne nach einer halben Stunde vom Server geworfen zu werden oder gar nicht erst drauf zu kommen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Also wenn man insbesondere Battlefield 4 zum Launch mitgemacht hat, ist das ja fast ein Wunder an Polishing.
Ja, ja, auf jeden.
Da lacht er.
Nee, also wie gesagt, das Spiel ist echt fertig rausgekommen. Das sind jetzt so Sachen, die findet man halt im Gameplay raus, wenn halt total viele Leute das spielen und alle machen halt, finden halt heraus irgendwie, ey, wenn ich hier die Wand zerstöre, habe ich trotzdem eine unsichtbare Wand, die verhindert, dass meine Kugel da durchgeht oder so Sachen. So Sachen findet man halt jetzt raus. Oder dass, wenn halt Objekte zerstört sind, dass man plötzlich nicht drüber klettern kann mehr so richtig und durch manche Fenster kannst du nicht rausklettern und eine Sekunde später dann doch. Das sind halt, ist halt so jetzt so ein Feintuning, was rauskommen muss. Das ist dasselbe auch wie mit den Gasgranaten. Das wirst du in keiner Beta jetzt so schnell herausgefunden haben, sondern da hat man sich halt auf so wichtige Sachen konzentriert, wie man hat das Gameplay halt von Eroberung entscheidend geändert und halt nicht dieses neue System angewandt, sondern halt wieder sich dem alten zugewandt. Und das wird ja sicherlich auch Zeit gekostet haben, das wieder zu implementieren.
Klar, aber wenn da ist jetzt dieses Niveau an Dedication, jetzt verwende ich mal das englische Wort, was sie bei Battlefield 4 bewiesen haben, jetzt bei Battlefield 1 auch wieder anwendet, dann sind das ja alles Sachen, die man mit Patches dann rausbekommt. Also ich habe jetzt hier ja, schon das also Gefühl, dass das
Ja, ich bin da eigentlich guter Hoffnung. Also eben auch auf die Frage, ob ich jetzt Battlefield 4 oder Battlefield 1 spiele. Also momentan sehe ich eigentlich mich eher nur am Battlefield 1 spielen und 4 habe ich nicht mehr angepackt. Ich muss dazu sagen, ich habe auch jetzt 1400 Stunden oder so auf der PS4. Und irgendwie, ich glaube, 70% oder 80% aller Mastering-Dog-Tags. Ich spiele es halt jetzt quasi nur noch durch, um halt die Mastering-Dog-Tags für irgendwelche Waffen, die ich vorher nie gespielt habe, halt noch freizuspielen. Also ich habe auch mit einem Freund extra so lange gespielt, bis er dann noch 1337 Stunden Gameplay hatte. Und dann haben wir einen Screenshot gemacht und dann kam Battlefield 1 raus. Also warum es jetzt erstmal nicht spielen? Es funktioniert, ist ein wunderschönes Spiel. Ich freue mich auf neue Maps. Ich hoffe, die kommen auch zahlreich und vielleicht gibt's ja auch ein Operation Small. Da würde ich mich auch drüber freuen, wo man jetzt nicht drei Maps überläuft, sondern nur eine. Dann ist die Spielzeit auch nicht so lang, aber man hätte ein kürzeres Operations.
Das wäre sicherlich eine Alternative, oder?
Was mich interessiert ist, jetzt kommt ja im Dezember eine kostenlose Map, die soll ja erscheinen. Wie sie es da machen, ob sie da tatsächlich, da könnte das ja sein, dass sie eine Ein-Map-Operation daraus machen oder ob sie die nachträglich in eine andere Operation einfügen, wobei das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Die sind ja auch von der Story, was wir ganz am Anfang angesprochen haben, in sich eigentlich geschlossen, mehr oder weniger. Deswegen, das könnte es tatsächlich sein, dass sie sowas machen. Da bin ich sehr gespannt.
Eine kleine Sache wollte ich noch anmerken. Ich bin mal gespannt, ob ihr da auch wieder nur müde lächeln müsst über mich. Ich finde die Stimme der Ansagerin blöd.
Also nee, man umstellen.
Nein, man kann umstellen auf einen Mann, aber es geht mir nicht ums Geschlecht, dass es jetzt eine Frau ist, sondern ich finde, die passt einfach nicht, weil die klingt halt wie so eine Siri oder hier Cortana KI Und die sagt dann auch immer irgendwie sowas an wie, keine Ahnung, we have lost butter. Also ganz kurz zur Erklärung, weil es ja noch damals kein NATO-Alphabet gab. Da sind sie dann wieder historisch akkurat. Haben sie natürlich nicht die NATO-Sachen, sondern so wie das damals im Englischen wohl abgekürzt wurde. Und da heißen die Checkpoints halt dann Apple und Butter und so. Mhm. Und ich finde, das passt halt überhaupt nicht zu so einer Schlachtfeldatmosphäre im Ersten Weltkrieg mit Schlamm und Matsch, dass dann so eine Computerstimme so ganz kühl dir halt dann irgendwie so eine Ansage macht. Das wäre doch viel cooler gewesen, wenn das einfach so eine kratzige, knorzige Feldempfängerstimme gewesen wäre, die halt irgendwo mit so einem Kurbelfunkgerät durchgegeben wird.
Ja, ich finde die, also jetzt so als Tonmensch hatte ich auch schon in der Beta mein Problem mit der Frauenstimme. Ich habe ja, auch
danke.
Ich spiele es auch auf Deutsch.
Wie heißen die da? Apfel und Butter, die Punkte?
Ja.
Echt?
Ja, ich glaube schon. aber da finde ich den Mann auch jetzt nicht so hervorragend. Also der spricht halt auch, ich weiß halt auch, wie Sprecher aufgenommen werden. Und der Typ hängt halt da und musste halt einmal sprechen, wir haben A eingenommen. Und er musste es halt auch traurig machen, wir haben A verloren. Und dann gibt's dann halt noch, wir haben A verloren. Weißt du, gibt's dann halt noch den alternativen Sprachtag. Ich finde die Sprecher nicht sonderlich gut gewählt. Dafür sind die im Spiel bei den Geschichten, auch die Deutschen sind sehr gut gemacht. Es gibt eine italienische Synchronisation, finde ich auch hervorragend, dass man die hört, selbst im deutschen Gameplay. So ist die Synchronisation ganz gut. Also ich weiß, was du meinst. Ich habe auch eher so ein Gefühl, dass die Stimme eher zu einem Halo passen würde als in so einem Ding, und man hätte es irgendwie ein bisschen geiler machen können, halt indem man halt tatsächlich noch so eine Kriegsveteranenstimme oder sonst irgendwas.
Einfach den Typen durch so ein Zigarettenpapier durchsprechen lassen und sofort.
Ja, das hat aber auch den Nachteil, also so ein Typen durch Zigarettenpapier, das klingt auch immer schnell nach dem.
Ja, aber das passt, ja gut, das passt nicht ganz historisch, aber so.
Aber er war da. Ich meine, das lernst du ja auch.
Ja, also stimmt, siehst, eigentlich.
Das finde ich auch noch. Ich meine, es ist nur ein kleines Ding und es ist auch jetzt nur so ein Gimmick. Aber ich finde es halt lustig, irgendwie da noch so ein paar Sachen zu erfahren, die ich tatsächlich im Geschichtsunterricht, obwohl ich halt so bei den Kriegen immer sehr gut aufgepasst habe, irgendwie auch nicht wusste. Also du kriegst halt vor dem Spiel noch so ein paar Facts geliefert, finde ich.
Ja, also aber da würde ich tatsächlich sagen, kauf dir lieber ein Geschichtsbuch oder schau dir die Dokumentation an, weil da lernst du deutlich mehr als durch das.
Ja klar, aber es ist halt so ein medienübergreifendes Lernen.
Ja, so okay, ja. Gut, Hannes rollt mit den Augen, während wir über Frauen-Soundeffekte und Hitler im Krieg sprechen.
Ich verstehe euren Punkt ja durchaus. Mich persönlich stört sowas einfach nicht so stark. Aber wie gesagt, den Punkt an sich sehe ich durchaus. Ich frage mich ein bisschen, was die Intention dahinter ist, so eine Sprecherin zu wählen. Vielleicht wollte man ja gerade das akustisch so absetzen von dem restlichen
so eine Sachlichkeit.
Soundtrack und dem ganzen Kriegsgeballer um dich rum, dem ganzen Battle Chatter, dass man eben klar so eine klare, deutlich andere Stimme nimmt, damit man eben solche wichtigen Informationen klar wahrnimmt, so wie dass dein Punkt A gerade eingenommen wird und du bitte deinen Arsch darüber bewegen sollst.
Das muss man auch noch erwähnen, also die Intensität des Audios, was auf dich einbricht, so in der ganzen Zeit, ich muss dazu sagen, ich habe den Singleplayer per Zufall mal kurz gespielt. Also ich habe mich verklickt und habe den Singleplayer. Ich dachte halt, es wäre so Teil irgendwie eine Einführung vom irgendwas Multiplayer. Jetzt geht's gleich los, Operations oder so. Aber es war tatsächlich verklickt. Es war tatsächlich der Singleplayer. Wo wollte ich jetzt hin?
Sound, ja.
Ja, und der Sound. Jedenfalls war ich im Multiplayer und dachte halt so, mein Gott, wie intensiv ist das hier gerade? Also du hörst wirklich Leute um dich rum halt so schreien, du hörst die Granaten auf dich ein, den Panzer, die Schüsse, die Leute, die sich was zurufen, das Flugzeug fliegt oben drüber. Das ist echt so intensiv gemacht, dass ich anfangs echt dachte so, boah, wie krass ist dieses Spiel? Also wie nervenzerrend das am Anfang war. Also für mich als Audiomensch, das halt irgendwie so 7.1 zu hören, das bricht echt über dich hinein, wenn du dich darauf so einlässt. Und das fand ich für einen Multiplayer extrem intensiv. Also fast so, dass ich dachte so, da hat sich echt einer angestrengt, das Ganze zusammenzusetzen. Aber das passiert ja alles in Echtzeit. Und das, finde ich, ist in dem Spiel hervorragend.
Ja, also damit das nicht hier falsch rüberkommt, also ich finde auch die Soundkulisse, das ist nach wie vor extrem beeindruckend, egal ob jetzt Single oder Multiplayer. Also auch wenn man, Battlefield ist witzigerweise so ein Spiel, was ich, selbst wenn ich es gar nicht müsste, immer mit 5.1 Kopfhörern spiele, einfach um diese Soundkulisse über die Kopfhörer irgendwie voll mir reindröhnen zu können. Und weil es halt auch einfach im Multiplayer tatsächlich manchmal ein Vorteil ist, wenn man halt relativ genau orten kann, wo der jetzt gerade lang rennt oder von wo der Schuss kam oder so. Und also da technisch kann man da denen wieder überhaupt gar keinerlei Vorwurf machen, was Sound und eben auch.
Ich fand das auch, ich muss das nochmal sagen, ich fand das sehr positiv, wie krass in einem Multiplayer-Spiel einem diese Audiokulisse vermittelt wird, wo man halt irgendwie denkt, das müsste man halt in der Cutscene irgendwie groß inszenieren und du merkst halt, es passiert live und denkst dir halt so, also in Wirklichkeit möchte ich hier nicht sein. Weißt du, so, also das kriegt man irgendwie schon, habe ich so diesen Moment gedacht, wo ich dachte, ey, ich bin echt froh, dass das nicht in echt um mich herum passiert, sondern dass ich 60 Euro einfach eine Hilfe zahle und dann ist es vorbei, wenn ich keinen Bock mehr habe, weißt du? Also das ist echt schon echt krass. Also.
Ja, gut, Johannes, weil du der Stargast bist, hast du das letzte Wort auch in diesem Podcast. Du kannst ja auch noch mal ganz kurz sagen, ob du Herrn Kaschke zustimmst, dass das einfach ein hervorragendes Battlefield geworden ist in nahezu jeder Hinsicht.
Absolut. Würde ich sofort unterschreiben. Also eben, wir reden jetzt vom Multiplayer, nicht vom Singleplayer, da habe ich meine eigene Kritik dran. Aber im Multiplayer ist es wirklich ein hervorragendes Battlefield geworden, das natürlich auf dem aufbaut, was die Vorgänger gemacht haben, also Battlefield 3 und Battlefield 4 und auch ein Battlefront. Das ist halt immer noch ein Battlefield und es fühlt sich jetzt nicht komplett anders an. Aber ich finde, es wagt genügend neue Schritte, dass man sagen kann, das ist ein wirklich vollwertiges, richtig geiles neues Battlefield, mit dem man sehr viel Spaß haben kann und das einen Spielmodus einführt mit dem Operations-Modus, der für mich der neue Battlefield-Spielmodus ist.
Wunderbar. Schönes Schlusswort. Alles klar. Vielen Dank euch beiden und dann Kaschke, der lässt mich immer nicht in seinen Squad, weil da darf ich immer nicht rein. Und mit dem alles bei dir geht's leider technisch
ja,
nicht.
Ja, ist ja immer geschlossen. Ja. Müssen die erst patchen.
So, ja, okay. Ciao.
Tschüss.
Ciao.